NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen, ein leidiges Thema für viele von uns. Es geht um Fachkräftemangel. Und wer hat den denn nicht schon mal erlebt? Spätestens dann, wenn ein Handwerker eine Handwerkerin braucht, wenn möglicherweise in der Kita die Gruppe geschlossen werden muss, weil nicht geeignetes Personal in größerer Menge da ist. Das heißt also, wenn ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher nicht zur Verfügung stehen. Das sind alles Themen, die uns in den letzten Monaten, in den letzten Jahren vehement beschäftigt haben, beschäftigen müssen. Wie konnte es so weit kommen und wie kommen wir möglicherweise aus diesem Tal wieder raus? Das soll heute das Thema sein. Mein Name ist Andreas Kuhn. Wir haben interessante Gäste. Einer davon ist Professor Dr. Stefan Thomsen. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere für angewandte Wirtschaftspolitik von der Leibniz-Universität in Hannover. Haben Sie sowas vorher absehen können, dass es mal so weit kommt, wie wir jetzt im Jahr 2024 täglich erleben müssen?
Ja, ich glaube, die Zahlen sind gar nicht so überraschend, weil wir schon vor 20, 25 Jahren Demografiekonferenzen hatten und auch die demografische Entwicklung gesehen haben. Ich finde immer gut, eine wichtige Zahl zu nehmen. Der geburtenstärkste Jahrgang war 1964. Die werden gerade 60. Das waren knapp 1,4 Millionen Geburten. Jetzt stehen wir bei 700.000, der Hälfte. Das sind keine kurzfristigen Erscheinungen, allein in den Quantitäten. Ich glaube, wir werden gleich noch über die Qualitäten sprechen müssen, denn nicht jede Arbeitskraft kann gleich viel arbeiten und in der gleichen Art und Weise. Aber allein diese große demografische Veränderung, die wir haben, die ist nicht seit heute bekannt, die ist seit vielen Jahrzehnten bekannt. Und auf die sind wir zugegangen. Und da erinnere ich gerne an die ganzen Reformen der 90er, Anfang der 2000er Jahre, die diese Dinge ernst genommen haben, die dann aber zum Teil revidiert worden sind in den Jahren danach.
Warum sind die revidiert worden?
Warum die revidiert worden sind? Das eine ist sicherlich immer eine Akzeptanzfrage, eben wie gut waren die Reformen kommuniziert. Und dann sind es auch natürlich politische Entscheidungen. Ja, es sind Klientelpolitiken, dass man versucht, bestimmte Gruppen zu erreichen und denen eben entgegenzukommen. Ich erinnere an die Rentendiskussion. Wir hatten die Rente mit 67 und haben dann eine Rente mit 63 nach vielen Erwerbsjahren auf jeden Fall eingeführt. Aber als Ökonom sind das immer Preissetzungen im Markt. Und wenn ich erstmal eine Rente mit 67 habe und setze den Preis wieder runter, dann orientieren sich alle im Markt daran und dann wird es ganz schwer, diesen Preis wieder zu verändern. Andere Beispiele waren die Verkürzung der Schulzeit auf 12 Jahre. Das waren alles Überlegungen, um die Erwerbszeit zu verlängern. Wir hatten Überlegungen eben, wir diskutieren seit über 20 Jahren eben Fachkräftezuwanderung und auch da gibt es klar Fortschritte, gute Fortschritte, aber es gibt auch viele Beispiele, wo es eben nicht so rund läuft, wie man sich das erwartet oder gewünscht hätte.
Läuft nicht rund, ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen untertrieben. Es läuft ja wahrscheinlich in vielen Bereichen auch richtig kritisch. Dr. Volker Schmidt ist Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen Metall, gleichzeitig auch der Kopf der Ideenexpo, die ja versucht, junge Leute in neue Berufsfelder ein bisschen zu integrieren oder überhaupt erstmal junge Leute für diese neuen Berufsfelder zu interessieren. Wenn Sie heute die Lage 2024 am Anfang des Jahres sich anschauen, diese Dramatik, die wir spüren, die wir schon länger spüren. Überrascht Sie das jetzt eigentlich in dieser Intensität?
Nein, Herr Kuhn, tja, es überrascht mich in keinster Weise. Als wir mit der Ideenexpo angefangen haben, 2007, bin ich mit einem kleinen auserwählten Kreis auf Sponsorensuche gegangen. Da war für uns schon klar, dass wir am Ende des Horizonts einen großen Fachkräftemangel auf uns zukommen sehen. Das deutete sich damals schon an, weil, wie zu Recht Herr Professor Thomsen eben gesagt hat, vieles ja schon in der Pipeline war. Wir kannten die Geburtenraten, wir kannten die absoluten Zahlen. Wir wussten, wer wann aus dem Erwerbsleben ausscheidet. Und wir müssen feststellen, wir haben zwar mit der Ideenexpo, denke ich doch, und das sagen ja uns die Unternehmen, die in immer größerer Zahl zu uns kommen, in vielen Fällen helfen können und auch sicherlich so eine Grundbegeisterung für MINT wieder, also für Mathematik, Ingenieurwissenschaft, Naturwissenschaften und Technik doch in weiten Teilen nicht nur unseres Bundeslandes, sondern auch deutschlandweit herstellen können. Aber es fehlen trotzdem noch immer mehr junge Leute, die sich gerade für die technischen Fächer für Naturwissenschaften begeistern. Und da sind wir dran. Und da kann man, denke ich, von der Ideenexpo vieles lernen, wie man es macht, wie man Begeisterung entfacht, was vielfach nach meinem Eindruck im Unterricht auf der Strecke bleibt. Ein Thema für sich. Wir können aber auch heute schon feststellen, wieder mit Blick nach vorn, weil es hat ja keinen Sinn, sich immer nur zu beklagen. Wir müssen ja gucken, was kommt in den nächsten 8, 9 Jahren auf uns zu. Und wie müssen wir daraufhin heute reagieren? Wir stellen fest, bis 2030 scheiden 9 Millionen Erwerbstätige aus dem Erwerbsleben aus. Und das sind vielfach Fachkräfte, für die wir schlicht und ergreifend keinen Nachwuchs haben, geschweige denn vor den großen Herausforderungen der Digitalisierung, der Automatisierung, des internationalen Wettbewerbs, der Dekarbonisierung brauchen wir eigentlich noch mehr Fachkräfte als die, die jetzt in den nächsten Jahren ausscheiden. Und da müssen wir jetzt ran und da hat es keinen Sinn, sich nur immer zu beklagen und mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich denke, wir müssen raus aus den Schützengräben und müssen mal ganz neu denken und deswegen freue ich mich heute auch über das Format dieser Sendung.
Lars Niggemeier ist Abteilungsleiter für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik beim DGB in Niedersachsen. Wir haben die Lage ja jetzt schon ausführlich geschildert bekommen. Ich denke mal, Sie sehen das nicht viel anders. Aber wenn wir jetzt gerade hören, wir müssen mal raus aus den Schützengräben. Können Sie sich denn vorstellen, dass es so eine gemeinsame gesellschaftliche Idee gibt, von der man sagt, okay, da machen wir uns jetzt mal auf den Weg, die umzusetzen?
Absolut. Also wir als Deutscher Gewerkschaftsbund sind schon lange dabei, auch den Fachkräftemangel aufzugreifen. Unsere Mitgliedsgewerkschaften haben auch eine Reihe von Tarifverträgen gemacht, um gerade auch Weiterbildung und Qualifizierung zu gestalten. Und für uns ist aber ganz zentral, dass keine Potenziale verloren gehen dürfen. Weil wenn wir uns mal anschauen, wie sieht die Gesellschaft aus, haben wir doch große Potenziale noch. Ich sage mal als Beispiel, die unter 35-Jährigen, 20% dieser Altersgruppe bleibt ohne Berufsabschluss dauerhaft. Und diese Zahl steigt an in den letzten Jahren. Und der Übergang von der Schule in den Beruf, der funktioniert also nicht optimal, sehen wir. Und da haben wir auch zum Teil auch mit den Sozialpartnern zusammen gemeinsame Ideen entwickelt, was die Berufsorientierung angeht, was Jugendberufsagenturen angeht, wo genau geschaut wird, was wird aus jedem Schulabgänger, wo bleibt der, damit er nicht verloren geht, sondern einen Kontakt hergestellt werden kann von der Arbeitsagentur oder Jugendberatungsstellen der Kommunen auch. Und dann brauchen wir aus unserer Sicht aber auch einen garantierten Übergang in Ausbildung. Mhm. Stichwort Ausbildungsgarantie. In Österreich gibt es das schon flächendeckend. Das ist ein großer Erfolg, weil dort sieht man, dass die jungen Menschen, die vielleicht noch nicht direkt ausbildungsreif sind, dann ein Jahr in außerbetrieblicher Ausbildung sind und 60% sind nach diesem ersten Jahr schon in Betriebe über. Und das, glaube ich, wäre eine wichtige Stellschraube, damit wir alle Potenziale erfassen.
Es gibt also offensichtlich schon ein paar Ansätze für ein gemeinsames Vorgehen in Richtung Beseitigung des Fachkräftemangels. Monika Scherf, Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen. Die Probleme sind erkannt, hier auch gerade nochmal an diesem Tisch ja skizziert. Aus Ihrer Sicht, wo stehen wir denn jetzt eigentlich 2024? Wo sehen Sie denn schon Potenziale, wo wir sagen können, okay, da können wir anknüpfen, das kann möglicherweise eine Linderung, vielleicht eine Verbesserung bringen?
Also zunächst mal kann ich all die Zahlen, die wir hier gehört haben, nur unterstreichen. Ich könnte auch noch ein paar Zahlen beisteuern. Also 60% der Unternehmen in Niedersachsen finden nicht die Fachkräfte, die sie aktuell brauchen, um sich zu entwickeln. Und es gibt auch Erhebungen, die zeigen, in den Jahren 2022, 2023 haben durchschnittlich 70.000 Arbeits- und Fachkräfte in Niedersachsen gefehlt. Das zeigt also, wie dringend das Problem ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle hier am Tisch einig. Und jetzt haben wir auch schon viel so gehört von, woran liegt es? Und Sie fragen mich jetzt, was kann man tun? Also ich glaube, wenn wir gerade auf die Jugendlichen gucken, dann ist es wichtig, dass wir eine gute Berufsorientierung anbieten und frühzeitig zeigen, was kann man machen? Es gibt mehr als die Top 3 oder 5 Ausbildungsberufe. Es gibt, glaube ich, 300, 400 Ausbildungsberufe. Wenn man sich das vor Augen führt, dann muss man also früh einsteigen mit einer guten Berufsorientierung. Da gehört so was für mich dazu wie die Ideenexpo, wo man mal sehen kann, anfassen kann, gucken kann. Ich glaube, wir müssen auch viel mehr mit digitalen Medien arbeiten. Die Jugendlichen informieren sich heute ganz anders als früher. Da müssen wir also besser werden. Und mich freut auch, dass das Kultusministerium sozusagen jetzt das Thema Berufsorientierung, wie gehen wir davor, neu aufgreifen will. Wir werden daran mitwirken. Und mir ist auch wichtig, dass wir beim Thema Berufsorientierung in allen Schulen damit einsteigen, insbesondere auch im Gymnasium. Nicht jeder, der auf dem Gymnasium ist, muss ins Studium gehen. Kann man gerne tun, aber auch da ist ein Riesenpotenzial und da müssen wir mit der Berufsorientierung viel, viel besser werden. Das vielleicht mal so als Einstieg, weil Sie fragen, wo kann man ansetzen?
Ja, war deutlich nochmal, die Politik muss auch was in Gang setzen, muss auch sich ein bisschen neu orientieren, muss neue Impulse setzen und diese neuen Impulse umsetzen. Und Annette Deutzkens, meine Kollegin aus der Redaktion Landespolitik bei NDR Niedersachsen, die hat sich mal mit der Landesregierung beschäftigt und ich habe sie gefragt, was unternimmt denn die Landesregierung eigentlich gegen den Fachkräftemangel?
Es gibt eine Reihe von Programmen, an denen sich das Land beteiligt. Wirtschaftsministerium, Sozialministerium, Kultusministerium. Mindestens in diesen drei Häusern steht das Thema Fachkräftemangel ziemlich weit oben auf der Agenda. Ich nenne mal drei Beispiele. Das Wirtschaftsministerium hat vor allem die MINT-Berufe im Blick, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Um da Fachkräfte zu gewinnen, fördert das Land zum Beispiel die Ideenexpo mit mehreren Millionen Euro. Das Sozialministerium wiederum weiß vor allem um den Mangel an Fachkräften Fachkräften in der Pflege. Da gibt es verschiedene Ansätze, um Quereinsteiger zu qualifizieren und auch um Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Und das Kultusministerium, das muss ebenfalls ein sehr drängendes Problem lösen, nämlich den Mangel an Kita-Beschäftigten. Da soll jetzt die frisch beschlossene Novelle des Kita-Gesetzes helfen. Unter anderem sollen auch weniger qualifizierte Beschäftigte mehr Verantwortung übernehmen können, um den Betrieb in den Einrichtungen am Laufen zu halten.
Wie erfolgreich ist denn das Land mit seinen Bemühungen?
Also das Wirtschaftsministerium hat mir nochmal gesagt, dass in Niedersachsen ungefähr 70.000 Fachkräfte fehlen. Von daher würde ich sagen, da ist bei den Bemühungen noch Luft nach oben. Wobei das Land auch nicht alles im Alleingang machen kann. Bei Themen wie Zuwanderung aus dem Ausland zum Beispiel, da ist ja in erster Linie der Bund zuständig. Aber das Land will den Erfolg der eigenen Aktivitäten tatsächlich überprüfen. Es gibt eine Fachkräftestrategie, die bis 2027 angelegt ist. Und es soll nächstes Jahr einen Zwischenbericht geben und Anfang 2027 dann auch einen Abschlussbericht. Schon jetzt ist aber klar, ob etwas als erfolgreich bewertet wird. Das hängt auch immer davon ab, wen man fragt. Die neuen Maßnahmen in den Kitas zum Beispiel, die kommen für viele zu spät und reichen längst nicht aus. Und andere, wie die Gewerkschaften, sagen, das geht zu weit, die Qualität in den Kitas, die werde leiden.
Was hat die Politik denn mit Blick auf den Fachkräftemangel verschlafen, so dass es überhaupt so weit gekommen ist?
Sie hat, so die Kritik von verschiedenen Seiten, nicht schnell genug auf den demografischen Wandel reagiert, also darauf, dass mehr Menschen in Rente gehen als junge Nachkommen. Eine Lösung dafür ist gesteuerte Zuwanderung. Da hat es auf Bundesebene vergleichsweise lange gedauert, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Niedersachsens Innenministerin hat gerade erst mit Blick auf die Flüchtlinge, deren Asylantrag hier abgelehnt wird, gesagt, es gibt für sie auch den Weg über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Gerade im Bereich der Pflege kommen auch mittlerweile tatsächlich viele Beschäftigte aus dem Ausland. Solche Jobs attraktiv zu halten, das sei auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, heißt es im Wirtschaftsministerium. Denn Schichtdienst, Wochenendarbeit, das wollten viele nicht.
Sagt Annette Deutzkens, die sich mal mit der Landesregierung beschäftigt hat in Bezug auf den Fachkräftemangel. Was tut die Landesregierung dagegen? Was kann sie dagegen tun? Und wir werden das gleich hier in unser Thema weiter besprechen. Das Thema Fachkräftemangel bei uns in Niedersachsen. Unser Thema, es geht um den Fachkräftemangel bei uns in Niedersachsen. Wir haben gerade schon ein paar interessante Hinweise bekommen von unseren Gästen, aber auch von meiner Kollegin Annette Deutzkens, die sich mal mit der Situation in der Landesregierung, mit der Position der Landesregierung beschäftigt hat in diesem Thema, das uns alle ja umtreibt. Und Volker Schmidt ist der Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall, gleichzeitig derjenige, der auch die Ideenexpo gerade schon mal angesprochen hat und die auch die Ideenexpo bei uns in Niedersachsen seit vielen, vielen Jahren verantwortet. Wir müssen umdenken, haben wir festgestellt. Wir müssen also junge Leute in andere Berufszweige reinkriegen. Gesellschaftlich haben wir das ja viele Jahre ganz anders gemacht. Wir haben gesagt, nein, also Abitur ist ganz wichtig und Studieren ist ganz wichtig. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, wir sind auf die Nase gefallen. Wie kriegen wir da wirklich einen Prozess hin, wo wir ein bisschen umdenken?
Es geht, denke ich, ganz wichtig darum, wie wir auch vermeintlich schwere Fächer im naturwissenschaftlichen Bereich, aber eben auch Mathematik, Informatik, wie wir das auf gescheite Weise vermitteln. Und da kann ich nur sagen, dass wir, glaube ich, auf der Ideenexpo den Kniff raus haben. Es sind ja vielfach Jugendliche aus den Ausbildungswerkstätten, die dort ihre Mitmachstationen vorstellen, ihre Exponate vorstellen, die sie über Monate hinweg in ihren Ausbildungswerkstätten entwickelt haben. Das ist also auch für die Unternehmen wichtig, didaktisch die Schulung etwas erklären zu können gegenüber vielen Jugendlichen, die vorbeikommen. Und auf der anderen Seite, sie sprechen die gleiche Sprache wie die Jugendlichen. Sie können auch vielen Jugendlichen sagen, ob ich jetzt bei Bosch arbeite, bei VW, bei MAN und dort eine Ausbildung mache oder bei ZF. Vor 2-3 Jahren war ich genau in deiner Situation, da wusste ich auch nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich mich für diesen Weg entschieden, bin Mechatroniker geworden oder habe ein duales Studium gemacht. Und ich bin mit mir im Reinen. Es war die richtige Entscheidung. Und den Kick hatte ich hier auf der Ideenexpo bekommen.
Nun ist ja die Ideenexpo leider nur alle 2 Jahre, muss man sagen.
Leider.
Kann immer nur so einen Impuls für einen Moment natürlich darstellen. Ja, möglicherweise mit ein bisschen Nachhall bei der ganzen Geschichte. Lars Niggemeier als Abteilungsleiter für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik beim DGB Niedersachsen, wie kann man denn sowas verstetigen, dass also junge Leute, möglicherweise junge Leute für Berufsfelder interessieren, die vorher in deren Fokus gar nicht gewesen sind?
Ja, wir hatten das ja eben schon besprochen. Entscheidend ist die Berufsorientierung in den Schulen aus unserer Sicht. Und die ist sehr unterschiedlich von der Qualität. An Gymnasien findet sie teilweise gar nicht statt. Und das ist natürlich sehr negativ, weil in Großstädten gehen 50% der Schülerinnen und Schüler aufs Gymnasium inzwischen. Und wir sind der Ansicht, das muss viel systematischer angelegt werden. Das muss beispielsweise abwechselnd in jedem Schuljahr eine andere Branche erkundet werden, auch mit Praxisphasen, damit man auch die Schülerinnen und Schüler verschiedene Branchen kennenlernt. Und dann müssen wir aber auch bedenken, das will ich nochmal erwähnen als Aspekt, wir hatten ja eine sehr hohe Zuwanderung in den letzten Jahren, sind viele Menschen zu uns gekommen, viele können die Sprache aber noch nicht. Und das geht zum Teil auch los bei Kindern und Jugendlichen, aber auch in der viel bessere Sprachförderung, auch im frühkindlichen Bereich. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die zugewanderten Menschen in Sprachkurse schnell kommen. Ja, da haben wir große Warteschlangen nämlich im Augenblick. Wir brauchen auch mehr berufsbegleitende Sprachkurse. Das ist auch ein großes Defizit, was wir haben. Weil wir haben einen absoluten Höchststand an Erwerbstätigen gerade in Deutschland. Wir haben auch viele Menschen, die arbeiten wollen, viele Arbeitskräfte. Auch man muss schon unterscheiden zwischen Fach- und Arbeitskräftemangel. Also Arbeitskräftemangel haben wir nicht. Fachkräfte sind alle Personen, die mindestens eine dreijährige abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und da gibt es eben viele Menschen, die sich auch qualifizieren wollen, die mitmachen wollen, aber die müssen auch die Chance dazu bekommen.
Das heißt, die Ausbildung muss sozusagen oder die Ausbildungsberufe muss schon in den Schulen, die müssen schon in den Schulen für die Schülerinnen und Schüler interessant dargestellt werden. Sie haben das ja auch angesprochen, Monika Scherf von der IHK Niedersachsen, Hauptgeschäftsführerin da. Aber was müssen Schulen noch alles leisten? Man hat ja manchmal das Gefühl, unsere Schulen sind so jetzt schon völlig überlastet. Sie müssen Sprachkurse möglicherweise noch vorhalten. Sie müssen Schülerinnen und Schüler beschulen, die Sprache vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach noch nicht genug können. Also wie kriegen wir denn das aufgelöst? Das kostet ja erstmal eine ganze Menge Geld und da brauchen wir dann auch qualifiziertes Personal.
Ja, Sie haben völlig recht. Ich glaube auch, man kann nicht tatsächlich nicht alles auf die Schule wegschieben. Wir waren aber ein bisschen erschüttert, das will ich auch gerne sagen, als das Kultusministerium sagte, wir streichen 1000 Lehrerstunden, die in das Thema Berufsorientierung eingebunden waren. Also da hoffe ich jetzt auf das neue Konzept, wo wir dann drüber reden, was machen wir und wie machen wir es und welche Ressourcen brauchen wir darüber. Aber ich sagte ja bereits, alles auf die Schulen wegdrücken, das ist zu einfach gedacht. Die Wirtschaft selbst macht sich auch schon auf den Weg. So ist es ja nicht. Und ich will bei der Gelegenheit nochmal sagen, lieber Dr. Volker Schmidt, wir sind dieses Jahr als IHK Niedersachsen mit einem eigenen Stand auf der Ideen Expo erstmals dabei. Wir bringen 18 Unternehmen mit. 18 Unternehmen sagen, ich will mich dort präsentieren. Und dann will ich gerne noch anfügen, es gibt ja, Sie fragten, wie kann man es verstetigen? Es gibt ja auch regional viele Berufsmessen, viele Ausbildungsmessen. Und da engagiert sich die Wirtschaft ganz enorm. Die Wirtschaft macht auch Tag der offenen Türe. Das heißt, es passiert auf allen Ebenen etwas. Jeder hat gemerkt, wir müssen jetzt wirklich Gas geben bei dem Thema, beim Thema Berufsorientierung, beim Thema Jugendliche zu gewinnen für die Ausbildung. Und das passiert eben nicht nur in Schulen, sondern da ist die Wirtschaft selbst sehr, sehr stark unterwegs und auch mit sehr, sehr guten Ideen, mit vielfältigsten Ideen. Also da passiert gerade sehr, sehr viel. Und im Übrigen darf ich auch mal sagen, wir haben eine Zufriedenheitsumfrage gemacht unter den Auszubildenden. Und ich meine, mich zu erinnern, so 80% oder mehr als 80% sagen, ich würde genau wieder diesen Beruf ergreifen. Aha. Das heißt, die Unternehmen investieren sehr, sehr viel, damit sich Jugendliche in der Ausbildung für sie interessieren, dann aber auch bei ihnen willkommen fühlen. Ich will nicht sagen, sich wohlfühlen, also Arbeit ist jetzt kein Wohlfühlfaktor, aber trotzdem sich gut fühlen und sagen, genau so würde ich wieder vorgehen. Also das zeigt, dass die Unternehmen da sehr, sehr viel tun, um ihre Auszubildenden auch gut durch die Ausbildung durchzuführen. Also ich wiederhole mich da passiert einiges.
Wohlfühlfaktor, ja ein wichtiger Bereich oder ein wichtiges Thema jetzt auch beim Thema Berufswahl. Wir stellen immer wieder fest, dass auch bei Bewerbungen im Haus mittlerweile nicht mehr der Bewerber derjenige ist, der sich erklären muss, sondern das Unternehmen muss sich erklären und möglicherweise auch tolle Arbeitszeitmodelle anzubieten. Professor Dr. Stefan Thomsen, Professor für Volkswirtschaftslehre vom Institut für Wirtschaftsforschung in Niedersachsen. Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir tatsächlich demnächst nur noch Leute haben, die sagen, okay, ich arbeite nur noch 30 Stunden und davon mache ich auch 25 zu Hause. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Autohaus arbeite, in der Abteilung Mechatronik oder so, dann komme ich auch nur noch 20 Stunden mal hin und die restliche Zeit versuche ich von zu Hause irgendwie was Sinnvolles zu tun. Also müssen wir da völlig umdenken? Müssen wir da völlig neue Ideen auch zulassen?
Ich glaube nicht, dass wir völlig neue Ideen zulassen müssen, aber dass wir einen Wandel haben. Es wurde bereits angesprochen, wir haben den höchsten Beschäftigungsstand und wir haben einen hohen Aufwuchs an Beschäftigung in den letzten Jahren gehabt und vor allem in Bereichen mehr Frauenbeschäftigung, mehr Beschäftigung von Personen mit Migrationshintergrund und sind auf einem Stand, wo wir sehr viele auch Paare und Familien haben, wo eben beide arbeiten gehen. Und diese Bedarfe und Wünsche, die geäußert werden, sind ja keine Wünsche, dass man weniger leisten möchte, sondern dass man die Leistung erbringen kann. Und da kommen wir in andere Bereiche, die eine ganz wesentliche Rolle spielen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nehmen wir die Frage, die wir hatten gerade mit der Kita, die wir hatten mit der Schule. Wenn die Schule ausfällt, wenn die Kita ausfällt und das immer aufgefangen werden muss, das führt zu Ressourcenverlust bei den Eltern. Wir haben die Corona-Krise, die haben die Familien besonders belastet. Die sind in den Knochen dieser sehr engagierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und man macht sich das zu leicht, wenn man sagt, es wäre ein Wohlfühlkonzert. Nein, die sind einfach unglaublich hoch am Anschlag, haben die gearbeitet die letzten Jahre. Wenn ich vor 10 Jahren unsere Rentenprognosen sah, da standen wir viel schlechter als jetzt, weil wir diesen großen Aufwuchs hatten. Und für mich ist eben ganz, ganz wichtig, wir haben also einen quantitativ sehr hohen Aufwuchs an Beschäftigung gehabt. Wir sind in der Qualität nicht mitgewachsen. Das ist eben so die Polarisierung im Markt. Wir haben Personen, die eben nicht die Qualifikation mitbringen. Ich mache das immer gerne fest am durchschnittlichen BIP. Das muss ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin im Durchschnitt irgendwie bringen können. Und wenn das wächst, müssen das unsere Beschäftigten auch irgendwie schaffen. Und je weiter das auseinandergeht, umso gespaltener ist die Situation. Und deswegen finde ich diese Diskussion um 4-Tage-Wochen und Wohlfühlfaktor ein bisschen leidig, weil sie am Kern vorbeigehen. Wenn man die Arbeitsbedingungen so machen würde, dass das vereinbar ist, dass es gut ist und dass man sich überlegt, woran scheitert das eigentlich? Ist es ein fehlender Leistungswille? Den sehe ich nicht. Sondern es ist eben einfach, wie schaffe ich eben alle diese Ziele unter einen Hut zu bringen? Und da spielt eben auch die Bildung der Kinder mit rein. Wir hatten die erste Bildungsexpansion in den 70ern. Wir haben jetzt, Herr Niggemeier sagt es gerade, 50% der Kinder, die Abitur machen in den Städten. Das wird begleitet. Das Kind geht nicht nach 9 Jahren Schule von zu Hause weg wie vor 40 Jahren, sondern es ist mindestens 13 Jahre im Moment da und eben noch länger in der Betreuung. Das wird alles von den Eltern begleitet in der Situation. Das muss man wirklich eben zusammen sehen. Und ich glaube, was sehr deutlich wurde hier in der Diskussion ist, dass diese Reformen und diese Themen eben sehr partiell manchmal angesprochen werden und man sich wundert, warum kriege ich das nicht gelöst? Und natürlich ist es auch ein Thema der Schule, sich früh zu verändern und auf die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund, die besonderen Bedarfe einzugehen, das Curriculum anzupassen. Es ist auch eine Frage der Universitäten, sich zu überlegen, wie gehe ich eigentlich mit Beschäftigungsfähigkeit um und wie bilde ich das aus?
Ja, wir haben also unheimlich viele Player, die wir an einen Tisch holen müssen, nicht nur hier bei uns heute, bei unser Thema bei NDR1 Niedersachsen, sondern ja gesamtwirtschaftlich. Haben Sie denn die Hoffnung aus dem, was Sie in den letzten Jahren auch in Ihrer Arbeit so begleitet haben oder beobachtet haben, haben Sie die Hoffnung, dass der Druck mittlerweile so groß ist, dass das auch gelingen wird, dass wir da so ein gesamtgesellschaftliches Engagement irgendwann feststellen aus unterschiedlichen Richtungen?
Also für mich sind zwei Dinge ganz interessant. Als Ökonom würde ich immer sagen, Wettbewerb belebt das Geschäft. Aber wir haben uns zum Beispiel angeguckt, was die Bologna-Reform bedeutet hat für Abiturienten, die vorher in eine Ausbildung gegangen sind. Wir haben ja lange schon einen Trend zur Höherqualifizierung und es ist auch wunderbar, wenn ein Abiturient ein Studium macht. Aber Bologna hat eben nochmal 40% weniger Abiturienten in die Ausbildung gebracht. Die sind alle zur Uni gegangen. Und das hat lange gedauert, bis die Unternehmen dann eben eine Adaption gefunden haben. Etwa 29% sind dann aufgefangen worden mit den höheren Qualifikationen, die vorher einfach eine Ausbildung als Fachkraft haben, die jetzt ein Studium mitbringen. Aber diese Friktion, die kosten 3, 4, 5, 6, 7 Jahre und das sind mehrere Generationen. Und bis das eben dann kompensiert ist, verschärft das eben solche Situationen. Einen zweiten Punkt will ich auch noch machen. Wir haben die Wohnungspreise im letzten Jahrzehnt gesehen, wie die gestiegen sind. Und wir haben uns angeguckt, was machen diese Wohnungspreise eigentlich für die Attraktivität eines Standorts? Das eine ist, sie wurden stark getrieben, nicht nur durch die Demografie, sondern auch durch die Akademikeranteile. Je mehr Akademiker ich habe, umso höher wurden die Preise, unabhängig von den Blasen, die wir in einigen Orten haben. Und der zweite Effekt war aber auch, sie haben Einfluss auf die Einschreibung vor Ort. Und ländliche Studienorte haben weniger Einschreibungen durch die hohen Wohnpreise bekommen und haben da Rückgänge von 1,5, 2, 3, im Ende 16% ungefähr weniger Studierende. Und das muss man sich mal überlegen, wenn man kleinere Studienorte hat mit ansässiger Industrie, wo der Klebeeffekt dann fällt, weil die Studierenden nicht mehr dorthin gehen, die ländlichen, sondern nur noch in den großen Orten bleiben, dann hat eben auch die Bereitstellung von Wohnraum einen ganz direkten Effekt am Ende auf die Fachkräftesituation.
Also
und
wir haben
lass mich den letzten Punkt noch machen. Auch die Ansiedlung einer Hochtechnologie wie so eine Tesla- oder Intel-Fabrik führt zu einer Nachfrage nach einem ganz bestimmten Segment von Arbeitskräften und dann fallen andere Arbeitskräfte hinten runter, die sich den Wohnort eben nicht mehr leisten können. Und diese Politiken fallen auseinander und man muss diese Dinge eben zusammen besprechen und nicht einfach, wir nehmen nur ein Ressort und das schreitet stark voran, die anderen werden schon folgen. Das tun sie leider nicht.
Das war ja meine Frage. Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal sagen, Bologna haben Sie gerade erwähnt. Vielleicht Erzählen Sie noch mal ganz kurz, was sich hinter diesem Bologna-Prozess praktisch verbirgt, ganz kurz.
Ja, die Idee von Bologna war, wir vereinheitlichen europaweit den Lehr- und Wissenschaftsraum und führen überall zweigliedrige Studiengänge ein, also Bachelor und Master. Und die Schwierigkeit für die deutschsprachigen Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz, mit traditionell sehr hochqualifizierten Ausbildungssystemen waren, dass die sich nicht durchgesetzt haben mit der Qualität dieser Ausbildung. Und es kam eben zur Einführung von immer mehr akademischen Abschlüssen, dem Bachelorabschluss nach 3 oder 4 Jahren, aber eben nicht mit der gleichen Qualifikation. Und Bologna sieht zwar Beschäftigungsfähigkeit vor, eben das, was unsere Ausbildung immer geleistet hat, aber wie weit das umgesetzt worden war in den Universitäten oder überhaupt umgesetzt werden konnte mit dem Lehrpersonal, ist eine andere Frage.
Mhm. Unser Thema, es geht um den Fachkräftemangel, auch bei uns in Niedersachsen. Wir werden gleich weiter darüber diskutieren mit unseren Gästen und werden auch noch mal hören, was denn möglicherweise leistbar ist in diesem Bereich über zugewanderte Arbeitskräfte, die wir ja bei uns in Niedersachsen integrieren können und wahrscheinlich zukünftig auch mehr sollten. Der Fachkräftemangel beschäftigt uns heute in unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und wir haben ja schon viele interessante Stichworte gehört in den letzten Minuten hier bei uns. Und ein Stichwort war gesteuerte Zuwanderung eben auch für den Arbeitsmarkt. Mein Kollege Andi Gervelmeier in Osnabrück, der war bei Diekmann Bauen und Umwelt. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen, das es schon fast 100 Jahre gibt. Die Straßenbaufirma, die sucht ständig nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem rund um den Straßenbau, ist klar. Dafür rekrutieren sie mittlerweile auch ganz gezielt Menschen aus dem Ausland, um eben gegen den Fachkräftemangel anzukommen. Andi Gervelmeier hat sich das Unternehmen mal genauer angeschaut.
In der großen Werkshalle stehen mehrere große Straßenbaufahrzeuge, die kontrolliert und repariert werden müssen. 5 bis 10 Männer arbeiten hier. Alle Altersklassen, verschiedene Hautfarben. Einer von ihnen.
Ich bin Ahmed Jamal Dain, 26 Jahre alt. Ich arbeite als Kfz-Mechatroniker bei Diekmann.
Mit 16 ist Jamal aus dem Sudan geflohen. Über einen privaten Kontakt ist er in Osnabrück gelandet. 2016 hat er bei Diekmann angefangen. Erst Praktikum, dann Ausbildung, mittlerweile Geselle.
Meine Aufgabe ist von A bis Z, wenn die Maschine reinkommt, alles wie möglich, dass ich erledigen kann. Ist egal, ob elektrisch oder mechanisch oder irgendwie Schutzbleche oder sowas. Ich mache alles, was ist da von große bis kleine ist.
Über 500 Menschen arbeiten in der gesamten Firmengruppe Diekmann Bauen und Umwelt. Aus 20 Nationen. Manche Kollegen sind schon vor Jahrzehnten gekommen und geblieben. Mittlerweile setzt die Firma aktiv auf Fachkräfte aus dem Ausland. Für Personalleiter Mirko Heinrich die einzige Chance.
Die Fachkräfte hier gibt es leider nicht. Also wir versuchen natürlich händeringend auch hier am deutschen Arbeitsmarkt Fachkräfte zu generieren bzw. einzustellen aus dem deutschen Markt heraus. Aber die gibt es einfach nicht, wie in vielen anderen Branchen auch. Und wir sind unglaublich darauf angewiesen, dass wir eben Fachkräfte aus anderen Ländern, aus europäischen Ländern, nicht europäischen Ländern, hier anwerben.
Die Neuen gewinnen sie oft über Privatkontakte der Beschäftigten in deren Heimatländer. Dafür investiert das mittelständische Unternehmen aus Osnabrück viel, reist sogar direkt in die Herkunftsländer. Mehr Aufwand?
Unglaublich groß. Also allein die Reise in den Kosovo ist natürlich schon was, aber auch der Aufwand mit den Behörden, die Gespräche mit den Behörden, wenn es abgelehnt wird, wenn die Anträge abgelehnt werden, muss man versuchen, über ein Widerspruchsverfahren da eben aktiv zu werden. Es ist viel Schriftwechsel nötig, es sind viele Gespräche nötig. Wir führen sie gerne, wenn das Ergebnis entsprechend auch ist, aber es ist schon deutlicher Mehraufwand.
Für den Juristen gibt es aktuell keine Alternative, qualifizierte Leute zu finden.
Wenn die Kollegen bei der Bundesagentur sagen, wir schauen mal bei uns in den Karteien, ob wir noch Leute haben, sage ich, schickt uns gerne 20, 30. Es kommt aber definitiv keiner. Nach meinem Verständnis haben wir in Deutschland Vollbeschäftigung, zumindest für unseren Part. Die Kollegen, die aktuell nicht in Arbeit sind, die werden ihre Gründe haben, aber die kommen definitiv nicht zu uns.
Um erfolgreich zu bleiben und weiter zu wachsen, wirbt die Firma aus Osnabrück gezielt ausländische Mitarbeiter an und gibt auch Geflüchteten eine Chance, sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu etablieren. Für Personalleiter Mirko Heinrich steht natürlich der wirtschaftliche Aspekt an erster Stelle.
Wenn es darum geht, eben die Sprache zu erlernen, eine Wohnung zu finden, da sind wir gerne behilflich, weil wir eben auch was davon haben, wenn sie gut zufrieden sind. Es sind für uns Fachkräfte. Ja? Das heißt, die haben vielleicht keine deutsche Ausbildung oder keine Ausbildung im Sinne des deutschen Rechts gemacht, aber die haben on the job gelernt im Ausland, die wissen absolut, was sie tun. Und das sind eben keine Hilfsarbeiter, wie es so oft kolportiert wird, sondern das sind Fachkräfte und entsprechend werden sie auch bei uns behandelt. Und bezahlt natürlich.
Andi Galbemeier hat Diekmann Bauen besucht. Diekmann Bauen und Umwelt, ein familiengeführtes Unternehmen, von dem wir gerade gehört haben, dass sie eben auch verstärkt versuchen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so gut wie sie qualifiziert sind, aus dem Ausland zu uns nach Deutschland zu holen. Und da stellt sich die Frage, Monika Schärf als Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen, müssen Unternehmen mehr Eigeninitiative entwickeln, wenn sozusagen die äußeren Umstände aus der Politik, aus der Wirtschaft sich bei uns in Deutschland nicht automatisch ergeben?
Also das muss gut zusammenspielen. Ich glaube, jetzt kann man nicht dem einen oder anderen den Ball zuspielen. Das ist richtig, viele Unternehmen sind im Ausland unterwegs. Gerade jetzt, gestern ist eine kleine Delegation aus der IHK in Osnabrück nach Rumänien gestartet, in den deutschsprachigen Raum in Rumänien, unter anderem mit dem Ziel, das Thema Fachkräfte dort zu bewegen und Strukturen aufzubauen, um Fachkräfte zu gerieren. Also da tut sich eine Menge. Ich glaube, wir müssen dann die Prozesse beschleunigen. Wenn ein Unternehmen sagt, ich habe Fachkräfte im Ausland, wo auch immer gefunden, dann brauchen wir schnelle Wege, um diese Fachkräfte nach Deutschland zu kriegen, ins Unternehmen zu kriegen. Und das sind oft sehr, sehr mühsame, sehr, sehr lange Wege. Sie sind auch nicht unbedingt klar. Also fragen Sie Unternehmen quer durch Niedersachsen, wie musst du es machen? Dann sehen Sie viele Fragezeichen in den Augen. Also hier brauchen wir klare Strukturen und schnelle Prozesse. Und dazu gehört für mich auch, dass wir in Niedersachsen überlegen, eine zentrale Ausländerbehörde bereitzustellen. Im Moment ist das Thema ja auf, ich glaube, 60 Ausländerbehörden in den Kommunen verteilt. Und die werden sehr unterschiedlich in Anspruch genommen und haben ganz unterschiedliche Erfahrungen damit, haben ganz unterschiedliche Kenntnisse, manchmal vielleicht auch nicht die nötigen Sprachkenntnisse. Also das ist eine Aufgabe, die gehört für mich in Niedersachsen zentralisiert. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr dazu kommen, in Niedersachsen eine zentrale Ausländerbehörde bereitzustellen, um eben den Unternehmen klare Strukturen zu geben, klare Ansprechpartner, einen zentralen Ansprechpartner für dieses Thema, wenn sie Leute aus dem Ausland gewinnen wollen, wie kriege ich sie hierher? Aber erlauben Sie mir noch einen Satz. Ich glaube, Deutschland ist im Moment gar nicht so ein attraktiver Standort für Leute, die einen Arbeitsplatz woanders suchen. Wir müssen also auch da ein bisschen Kraft drauf geben, das Bild von Deutschland und auch das Bild von Niedersachsen im Ausland zu schärfen. Warum lohnt es sich, hierher zu kommen? Was erwartet dich als Suchender hier, wenn du nach Deutschland kommst? Ich glaube, da müssen wir ein gutes, ein attraktives Bild von Deutschland und von Niedersachsen im Ausland zeichnen, über die Botschaften oder wie auch immer. Aber da sind wir meines Erachtens nicht gut aufgestellt. Und erlauben Sie mir noch einen letzten Punkt. Wenn die Fachkräfte dann hier sind aus dem Ausland, dann müssen wir alles dran setzen, dass sie gerne hier sind und nicht nach einem Jahr sagen, ah, das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und wieder gehen. Das heißt, wir müssen uns intensiv um diese Personen kümmern. Und ich kenne auch schon Unternehmen, die sagen, ich stelle einen Sozialarbeiter ein, damit, wenn ich hier 10 Leute aus dem Ausland in mein Unternehmen geholt habe, damit sie gut begleitet werden, gut betreut werden, also auch über den Arbeitsalltag hinaus. Was machen die abends, wenn sie in einer fremden Stadt, in einem fremden Ort sitzen? Wie kommen sie zurecht mit Behördengängen und allem, was da dranhängt? Wohnungssuche bei der Wohnungsknappheit, die wir haben. Also die brauchen Unterstützung, Begleitung an allen Ecken und Enden des normalen Lebens. Und da müssen wir auch einen Fokus drauf richten, dass die, die hier sind, auch sich gut aufgenommen fühlen und dann auch gerne hier bleiben.
Hört sich ja nach einem guten Plan, nach einer guten Idee an, das können wir nicht anders sagen. Lars Niggemeier als Abteilungsleiter für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik beim DGB Niedersachsen, wie weit kann eine Gewerkschaft, wie weit kann der DGB das, was wir gerade skizziert bekommen haben, positiv begleiten und unterstützen?
Ja, ich will mal sagen, in dem Beitrag, den Sie eingespielt haben, kam ja ein ganz wichtiges Stichwort. Der Geschäftsführer hat ja gesagt, wir stellen die Leute als Fachkräfte ein und bezahlen sie auch entsprechend. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Fachkräfte verdienen auch gute Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung. Unser Stichwort sind natürlich Tarifverträge dort. Wir müssen eben feststellen, die Tarifbindung ist in den letzten 20 Jahren deutlich zurückgegangen. Liegt jetzt ungefähr bei 50% der Beschäftigten. Wir hatten mal über 75%. Und man kann natürlich nicht als Unternehmen über Fachkräftemangel klagen einerseits und andererseits sich weigern, tariflich zu bezahlen. Solche Beispiele haben wir eben auch. Und das sind dann Klagen, die wir auch nicht nachvollziehen können, weil Wettbewerb, der muss stattfinden über gute Qualität, gute Arbeitsbedingungen, über Innovation und den Unternehmen und nicht über Dumpinglöhne. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass mit Tarifbindung wird ein Unternehmen auch attraktiv, ist auch eine Chance aus unserer Sicht für gute Unternehmen, jetzt die Lage mit guten Arbeitsbedingungen eben im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die vielleicht nicht so gut sind, auch Fachkräfte zu gewinnen, die andere dann nicht bekommen können. Deswegen muss man den Fachkräftemangel eben auch aus Arbeitnehmersicht mal auch aus der anderen Seite ein bisschen betrachten. Also für ein Unternehmen ist es natürlich immer gut, wenn es zwischen verschiedenen Bewerbern, zwischen verschiedenen Fachkräften auswählen kann für eine freie Stelle. Für jemanden, der Arbeit sucht, für eine Fachkraft ist es natürlich interessant, wenn er verschiedene Angebote von Unternehmen hat. Also ein Arbeitsmarkt hat eben auch zwei Seiten. Das muss man sich auch immer klar machen. Und wir wollen eben einen möglichst ausgeglichenen Arbeitsmarkt, wo alle Beschäftigten Arbeit finden, auch die Unternehmen, die gute Arbeitsbedingungen finden, auch entsprechend gute Leute finden. Und deswegen die Zuwanderung, das haben Sie ja angesprochen, auch ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Wir wollen auch Vereinfachung der Qualifikation, Anerkennungsverfahren von Fachkräften, auch über so eine zentrale Ausländerbehörde, da geht es ja nur um Zuwanderung von Fachkräften, nicht für alles. Da muss man auch drüber nachdenken, finden wir auch richtig. Aber andererseits haben wir eben auch Branchen wie beispielsweise Fleischindustrie, Paketdienste, Erntehelfer, wo wir eine massive Ausbeutung von Arbeitskräften haben, gerade aus Osteuropa, wo oft gegen Arbeitsrecht verstoßen wird, wo Lohnbetrug stattfindet, über lange Arbeitszeiten, Arbeitsunfälle stattfinden, wir viel zu wenig Kontrollen haben. Das ist eben eine Schattenseite von Zuwanderung. Und da muss der Staat auch viel mehr hinschauen und Gewerbeaufsicht und Zoll viel öfter gerade diese Branchen kontrollieren, die bekannt sind, dass sie anfällig sind für Missbrauch.
Sie haben ja den Arbeitsmarkt angesprochen. Im Arbeitsmarkt aktiv ist ja auch Dr. Volker Schmidt als Hauptgeschäftsführer Niedersachsen-Metall. Wie stellen Sie sich denn so ein ideales Miteinander vor? Das, was wir von Frau Schärf gerade gehört haben, das hört sich ja in der Tat nach einer guten Idee mindestens an, habe ich schon gesagt, nach einem guten Plan. Aber wir hören natürlich, gibt es in den einzelnen Bereichen auch Menschen, die sagen, ja, wir müssen auch daran denken. Trotzdem die Frage, sind Sie denn bereit, über eine höhere Bezahlung, über eine, sagen wir mal, angemessenere Bezahlung, vorsichtig formuliert, Menschen sozusagen dann erstmal im Unternehmen so ein bisschen die materielle Sicherheit zu bieten und dann eben auch andere Dinge noch anzubieten, die wir gerade gehört haben, bessere Arbeitszeitbedingungen, bessere Arbeitsbedingungen generell?
Also ich denke, zur Betrachtung der Realität gehört zuerst einmal, dass es mittlerweile Fachkräftemangel nicht nur in Deutschland, sondern auch in Osteuropa gibt und viele Fachkräfte aus osteuropäischen Staaten nicht mehr wie selbstverständlich nach Deutschland kommen und hier ihr Glück suchen. Das ist das eine. Das Zweite, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, und das gehört auch zur Betrachtung der Realität. Deutschland gehört EU-weit zur absoluten Spitze, was die Erteilung von Visa für Studenten und für Arbeitsvisa für Nicht-EU-Ausländer betrifft. Also wir tun immer so, als ob sich hier nichts getan hätte. Es tut sich relativ viel. Gleichwohl, es kann natürlich nicht sein, dass um einen qualifizierten Bewerber sich am Ende mindestens 7 Behörden kümmern. Das ist nämlich die Realität. Und am Ende zwischen der Bereitschaft, nach Deutschland zu kommen und dem Start hier in den Job möglicherweise 2 oder 3 Jahre und mehr vergehen. Insoweit das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ja hier eine Erleichterung auch vorsieht, zieht genau in die richtige Richtung. Aber zur Betrachtung der Realität noch einmal gehört auch, glaubt denn irgendjemand, dass wir in Deutschland, wo wir im Augenblick ungefähr 1000 Fachkräfte zu wenig haben im MINT-Bereich, dass wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz das lösen werden? Das ist doch utopisch. Und deswegen ein bisschen, Konfrontation mit der Realität. Wir müssen uns schon darum bemühen, jetzt nicht nur reflexmäßig auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu schauen, sondern zu sagen, welche Stellgrößen können wir denn bitteschön in eigener Regie managen? Wo müssen wir daran drehen, um auch sozusagen aus eigener Kraft mit den Menschen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir hier in Deutschland haben, mit den vielen, mit dem hohen Erwerbspersonenpotenzial aus der Kurve zu kommen und unser Fachkräfteproblem zum großen Teil auch selber zu lösen? Und da hatte ich eingangs gesagt, raus aus den Schützengräben. Also für mich ist bemerkenswert eine Studie, die es vor kurzem vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung gegeben hat, die sich beschäftigt haben mit den älteren Erwerbstätigen. Und das IAB ist ja keine Tarnorganisation der Arbeitgeberverbände, sondern es gehört zur Bundesagentur für Arbeit. Und der Chef des IAB, Herr Professor Weber, hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, aus der heraus hervorgeht, dass wenn es uns gelingt, die Erwerbsquote derjenigen zwischen 60 und 65, die wir im Augenblick haben, der Erwerbsquote, also der Zahl derjenigen von der Quote her anzunähern, die zwischen 55 und 60 sind und wiederum die 55- bis 60-Jährigen anzunähern, den 5 Jahren davor, dem Jahr 5 davor, dann könnte es uns gelingen, Und da reden wir auch über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Das führt überhaupt keinen Weg dran vorbei, deswegen raus aus den Schützengräben. Zumindest das Fachkräfteproblem in den nächsten Jahren doch deutlich zu mildern, weil es gehen in den nächsten Jahren, ich hatte eingangs gesagt, 9 Millionen Erwerbstätige verlassen uns bis 2030, gehen eben auch sehr viel Fachkräfte von der Bühne, die wir schlicht und ergreifend aus dem, was wir im Augenblick haben, an jugendlichen Nachwuchs nicht ersetzen können. Also wir reden über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit, wir reden über eine Steigerung der Erwerbsquote und im Übrigen, das sage ich auch ganz deutlich, ärgere ich mich ein Stück weit, dass wir in Deutschland das Thema Arbeit immer nur unter den Aspekten Stress, Zumutung, also negativ diskutieren, ja. Sondern Arbeit verdammt und zugenäht kann doch auch Erfüllung sein. Arbeit ist sinnstiftend, Arbeit kann Spaß machen, Arbeit bedeutet soziale Kontakte. Also diese so einseitige Diskussion.
Aber die Umstände müssen schon stimmen.
Ja, die Umstände müssen stimmen, ja? Und natürlich Bezahlung muss auch stimmen. Und mir kann doch niemand erzählen, dass wenn ein Unternehmen händeringend auf Fachkräfte angewiesen ist, um beispielsweise das Thema Digitalisierung nach vorne zu bringen, also IT-Kräfte braucht, Systemanalytiker braucht, Programmierer händeringend braucht, Elektrotechniker braucht, Elektroingenieure braucht, dass es hier am Ende an der Bezahlung mangelt. Wir haben doch in vielen gerade mittelständischen Unternehmen beim Thema Digitalisierung des Produktionsprozesses, Digitalisierung des gesamten Prozessablaufs bis zum Vertrieb eine ganz große Gap, eine ganz große Lücke, die es uns schlicht und ergreifend nicht gestattet, mit dem, was wir dort im Unternehmen, in den meisten Unternehmen an Fachkräften haben, das Thema Digitalisierung anzugehen. Wir sind also auf Fachkräfte, im Zweifel auch aus dem Ausland angewiesen. Wir sind aber vor allem auch darauf angewiesen, ältere Arbeitnehmer länger im Job zu behalten. Und dazu gehört für mich, es ist keine Bedrohung, es ist eine Verheißung. Und wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, ich finde ein Modell, und wir hatten das letzte Woche diskutiert, gemeinsam mit der IG Metall auf einem großen Kongress in Berlin, Gesamtmetall, wir, IG Metall. Ein Modell finde ich interessant, dass man nämlich sagt, diejenigen, die bereit sind, länger zu arbeiten, die sollen über das Renteneintrittsalter hinaus die Möglichkeit haben, 2000 Euro netto gleich brutto im Monat dazu zu verdienen, ohne Sozialabgaben, vor allem ohne Steuern. Mhm. Warum denn nicht? Weil wir haben erstklassige Leute, die möglicherweise auch sagen, ich höre doch mit 65 oder mit 67 nicht auf zu denken. Ich möchte mich länger einbringen. Wir müssen also mehr Flexibilität zeigen.
Auf
und das meinte
Seiten.
Ich auf beiden Seiten. Und das bedeutet für mich raus aus den Schützengräben. Mhm.
Monika Schärf wollte was ergänzen? Oder
ja, wieder? Ich hatte gerade so ein kleines Zeichen gegeben, dass ich was ergänzen wollte. Jetzt hat Volker Schmidt das gerade gesagt. Wir müssen da auch über neue Arbeitszeitmodelle und über neue Strukturen sprechen. Also es geht nicht darum, Ältere zu den gleichen Rahmenbedingungen weiterarbeiten zu lassen, sondern zu Rahmenbedingungen, so wie sie sich die wünschen und vorstellen. Und ich hatte gerade die Tage mit jemand gesprochen, der war in einer Institution Hausmeister und ist in Ruhestand gegangen. Und jetzt macht er noch bestimmte Arbeiten, hat da einen geschickten Vertrag ausgehandelt und sagt, ich bin so zufrieden, ich arbeite gern, ich will länger arbeiten, aber nicht mehr so in der Mühle, wie ich vorher drin war, sondern mit viel mehr Flexibilität und finanziell haben wir uns auch geeinigt. Der war hochzufrieden und war über 67. Also da müssen wir zu ganz neuen Modellen kommen. Insgesamt aber, wenn wir über Fachkräfte sprechen, müssen wir sprechen da immer von dem sogenannten endogenen Potenzial. Also die Leute, die hier sind, wie können wir die besser in Arbeit bringen? Und da gehört für mich auch das Thema Vereinbarkeit mit Familie und Beruf dazu. Also wir brauchen viel bessere Betreuungsmöglichkeiten, damit eben die Eltern mit gutem Gewissen arbeiten können. Und so wie wir uns um neue Modelle für ältere Menschen kümmern müssen, müssen wir uns auch darum stärker kümmern, bessere Betreuungseinrichtungen. Wohl wissend, die Erzieherinnen und Erzieher ist auch ein knappes Gut.
Was ich gelernt habe, es gibt viele Ideen, es gibt viele Ansätze. Die einzige Frage ist, wie kriegen wir das so zusammengeführt, dass es wirklich dann auch effektiv auf dem Arbeitsmarkt wirken kann. Stefan Thomsen als Professor für Volkswirtschaftslehre von der Leibniz-Universität in Hannover. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass wir das hinkriegen? Und was macht Ihnen Hoffnung, dass wir nicht irgendwann tatsächlich einen Kollaps auf dem Arbeitsmarkt haben und wir möglicherweise dann dastehen, wo wir nie stehen wollten, dass wir Teile bei uns in der Gesellschaft nicht mehr repariert bekommen, dass wir Autobahnbrücken nicht mehr repariert bekommen, dass wir möglicherweise auch unsere eigenen vier Wände nicht mehr auf dem neuesten Stand haben? Also was macht Ihnen Hoffnung, dass wir da drum rumkommen?
Vielleicht beginne ich mit dem zweiten Teil und ich glaube, wir sind das schon. Genau, in diesem Projekt und sind genau in diesem Programm, dass wir diese Dinge nicht hinbekommen, weil wir immer mehr auch Ideen haben, die eingebracht werden, Stichwort Transformation, was alles geleistet werden muss. Volker Schmidt hat es gerade angesprochen, die große Bürokratie, wie viele Institutionen eingebunden sind in die Einstellung einer Person. Und wir haben noch gar nicht über Familienangehörige gesprochen, denn wenn dann eben noch der Familiennachzug organisiert werden soll, wird das ganze Problem noch mal schwieriger. Wir machen Regeln, Regeln, Regeln und zusätzliche Regeln, haben überall Vorschriften aus gutem Grund, aber die sind eben nicht aufeinander abgestimmt. Und das ist eben alles gut gemeint, aber zum Teil eben auch nicht gut gemacht. Und das macht es sehr schwierig. Und ich erinnere mich gut, dass die Handwerkerstunden in England oder in Großbritannien explodiert sind und ja auch zu diesem Zuzug dann geführt haben und dann populistisch ausgeschlachtet worden sind und nun nach dem Brexit eben auch wieder unglaublich viel kostet und da eben auch nichts repariert werden kann. Man bewegt sich genau in diese Dinge hin und wenn wir dann eben Wärmepumpen einbauen lassen wollen in Zahlen, in Stückzahlen, wo wir gar nicht die Person haben, dann wird das einfach unrealistisch, was da gefordert wird. Der Punkt, den wir sehen sollten, eben bei der Flexibilität, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich sehe in der Diskussion immer so Argumente und Anekdoten über eine bestimmte Arbeitskraft. Wenn wir über die Rente sprechen, dann kommt immer die hart arbeitende körperliche Kraft, die verschlissen ist. Und das ist alles richtig, dass wenn die körperliche Belastung hoch war oder die psychische, dass da früh ein Ausstieg sein muss. Aber seit 50 Jahren bewegen wir uns in ein Akademikersystem immer mehr. Wir haben immer mehr Anteile von akademischen Berufen. Diese hohe Wertschöpfung haben wir, weil ganz viele überwachende Berufe sind. Die Digitalisierung hat ja Einzug gehalten und ist viel überwachend da. Also sind auch Arbeitszeiten möglich, länger zu machen. Man muss aufpassen, dass man nicht zu Überlastung kommt, informationsmäßig. Aber das sind Fragen des Arbeitsschutzes, die man organisieren kann. Aber wir müssen weg von so 50, 60 Jahre alten Diskussionen und vor allem Altersgrenzen, die mal gesetzt worden sind, in einer ganz anderen Wirtschaftsstruktur.
So ist es.
Ja, wenn wir 50% oder 60% Akademiker bald haben, ist es ganz natürlich auch über längere Lebensarbeitszeiten zu sprechen. Warum? Weil der akademische Beruf sich ja dadurch genau auszeichnet, dass er immer wieder sich weiterentwickelt, immer weiter durch neue Innovationen und an Reize gegeben ist. Und auch unsere Fachkräfte hatten genau das. Die ganzen Prozessinnovationen, die eingebracht haben, war immer eine Reflexion mit dem Arbeitsprozess, mit dem Weiterkommen. Anders war es eben bei den Geringqualifizierten und Nichtqualifizierten. Das sind eben stereotype Arbeiten ohne viel Entwicklung und das ist der große Verschleiß. Aber man muss wirklich dem Arbeitsmarkt auch ins Auge schauen und sehen, wir haben eben nicht mehr den Arbeitsmarkt, wo wir nur hart arbeitende Menschen haben im Sinne der Körperlichkeit. Mhm. Wir haben hart arbeitende Menschen, aber die können auch länger arbeiten.
Also es wird sich noch vieles tun bei uns auf dem Arbeitsmarkt. Es muss sich ganz vieles tun. Wir haben viele Themen ja noch gar nicht angesprochen. Deswegen kann ich mir vorstellen, wir machen nochmal eine Sendung zum Thema. Denn es gibt ja auch in den Berufszweigen, die Sie gerade angesprochen haben, Stefan Thomsen, ja Menschen, die dann auch überlastet sind, weil sie psychisch einfach nicht mehr klarkommen. Und es gibt natürlich auch Bereiche, wo man darüber reden muss. Muss es da unbedingt immer eine Fachkraft sein oder reicht einfach auch nur in Anführungszeichen eine Arbeitskraft, die ergänzend tätig werden kann? Und da gibt es sicherlich auf dem Arbeitsmarkt eine Menge Themen, die wir in den nächsten Jahren noch begleiten müssen und die wir angehen müssen. Erstmal danke heute bei unser Thema. Es ging um den Fachkräftemangel und ich bedanke mich nochmal bei unseren Gästen Monika Schärf, Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen. Lars Niggemeier ist Abteilungsleiter für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik beim DGB Niedersachsen. Dr. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer der Niedersachsen Metall und gleichzeitig Kopf der Ideenexpo. Und Professor Stefan Thomsen, er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Leibniz-Universität Hannover. Mein Name ist Andreas Kuhnt und nach unser Thema geht es jetzt weiter mit Traumhaft. Und wir träumen nicht nur von toller Musik dann bei Traumhaft, sondern auch von einem Arbeitsmarkt, der uns alle erfüllt und in dem wir alle auch die Fachfrau bekommen, die wir gerade dringend brauchen.